HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Die größte Verschwörungstheorie finde ich eine ganz banale, die Glühbirnenverschwörung.
Die harmloseste und am weitesten verbreitete Form der Verschwörung ist die Freundelwirtschaft.
Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Die entschlüsselte Botschaft der Grafik führt zu einer vorgetäuschten Sackgasse. Folgt man der Spur, findet man noch mehr geheime Codes und versteckte Rätsel. Alle unterzeichnet mit den vier Ziffern 3301.
Es ist immer sehr wichtig zu wissen, ob etwas wahr oder falsch ist, weil man damit zum souveränen, mündigen Bürger wird in der digital vernetzten Gesellschaft.
Was Bin Laden oder was George Bush, der die Twin Tower gesprengt hat?
Bin Laden ist ein ganz klassisches Beispiel. Über ihn ist so wenig bekannt, dass er sich absolut wunderbar eignet für jede Verschwörungstheorie.
Junge, du musst wissen, wenn die geheime Demokratie ausbricht, dann weißt du nie, was dabei herauskommt.
Man hat mir versichert, dass Hufeisen auch dann wirken, wenn man nicht an sie glaubt.
Wenn ich an eine Verschwörungstheorie glaube und jemand mir einen Beweis bringt, dass diese Theorie nicht stimmt, dann gehört er für mich automatisch dazu.
Natürlich wirken die Hufeisen auch dann, wenn man nicht an sie glaubt, wenn man sie an den Füßen hat als Pferd und wenn man sie an den Kopf bekommt, auch als Mensch. Kaum ist der Tornado über ein bayerisches Dorf gezogen und hat mit Dächern und Bäumen geworfen, schon taucht im Internet die passende Verschwörungstheorie auf. Das war der US-Geheimdienst, der mit einer riesigen Antennenanlage ganz in der Nähe das Wetter stört, um die deutsche Wirtschaft zu schädigen. Vor allem die sogenannten sozialen Netzwerke eignen sich als Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker, die alles anzweifeln, was es an Nachrichten gibt. Sie behaupten, diejenigen zu sein, die sich nicht einlullen lassen von einer Verschwörung aus Politik und Medien, die die Welt lenken will. Tatsächlich, natürlich gehören auch wir dazu. Der Sender. Tatsächlich gibt es wohl solche Verschwörer, die versuchen, den Mainstream ins Wanken zu bringen, zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht. Und tatsächlich sind die Skeptiker, die nicht alles glauben wollen, was als Dogma verordnet scheint, sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft durchaus treibende Kräfte. Nur wie trennt man die einen von den anderen? Woher weiß man, was Verschwörung, was real ist und was reale Verschwörung? Stachel im Fleisch, Sand im Getriebe. Wie viel Skepsis brauchen wir? Der Tag in HR2 Kultur. Anlass ist die SkepCon, die Konferenz der Skeptiker, die hat versucht, am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Universität moderne Märchen, vor allem die in wissenschaftlichem Gewand, als Märchen zu entlarven. Aber da können wir gewiss sein, so eine Versammlung von Wissenschaftlern hat da keine Chance. Eine Konferenz kommt nicht gegen das Internet an. Und das ist die Verbreitungsmaschine für Verschwörungstheorien aller Art. Beispiel Chemtrails. Falls Sie noch nichts davon gehört haben, früher nannte man das einfach Kondensstreifen.
Leute, habt euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum unser Himmel so hübsch verschleiert ist?
Ende April in Berlin, im Rahmen des Global March gegen Chemtrails und Geoengineering, demonstrierten 300 Menschen gegen ein angeblich groß angelegtes Versprühen von Giftstoffen aus Flugzeugen. Damit, so ihre Theorie, solle einerseits der Treibhauseffekt reduziert werden und das ständige Wachsen der Weltbevölkerung durch Vergiftung oder Zeugungsunfähigkeit gestoppt werden. Zeugen für das Versprühen der Giftstoffe seien die immer häufiger und breiter werdenden Kondensstreifen mit ihren teilweise eigenartigen Formen. Der Chemtrail-Aktivist Christoph Hörstel nahm auch bei der Berliner Demonstration darauf Bezug.
Unglaublich! Fotos von Chemtrails, alles voll! Dass heute hier so ein grauer Himmel ist, ist für mich nicht außerordentlich erstaunlich. Denn hier wurde in den letzten Tagen in Berlin gesprüht, was das Zeug wirkt. Ihr wisst gar nicht, wie gesundheitsgefährdet ihr seid.
Als Belege für die Verschwörungstheorie gelten sowohl eigene Beobachtungen ihrer Anhänger als auch Bilder, Dokumente und Berichte, die vor allem im Internet kursieren. Denn hier hat die Diskussion um eine vermeintliche geheime Weltverschwörung auch ihren Anfang genommen. Amerikanische Aktivisten veröffentlichten bereits 1998 1997 erstmals entsprechende Vermutungen. In Deutschland fand die Verschwörungstheorie 2004 nach einem Bericht in einer Zeitschrift über die Zerstörung des Himmels ihre ersten Anhänger und weitete sich in den Jahren danach immer weiter aus. Dabei treten die Mitglieder diverser Gruppen häufig als selbsternannte Experten auf. Sie zeigen auf Treffen, bei Vorträgen oder vor allem im Internet Bilder von bleibenden Kondensstreifen, die sie ebenso als Beweise anführen wie Fotos von vermeintlichen Sprühflugzeugen, Berichte von angeblichen Zeitzeugen oder Videos. So wird der vom ZDF-Wissenschaftsjournalisten Joachim Bubler 2007 ausgestrahlte Bericht über den Klimawandel als Beleg für die geheimen Operationen der Weltmächte angeführt. In der Dokumentation geht es unter anderem um wissenschaftliche Überlegungen, große Sonnenschirme ins All zu bringen, um die Erde zu schützen.
Tief im Weltraum werden Wolken aus transparenten Kunststoffscheiben ausgeschüttet. Sie schwächen das Sonnenlicht ab. Diese Aktion erscheint nur auf den ersten Blick verführerisch. Das Wetter und sogar die Meeresströmungen könnten durch die verminderte Sonneneinstrahlung völlig durcheinander geraten. Die Folge wäre vielleicht sogar ein Klimakaos, wie wir es noch nie erlebt haben.
Nach Auffassung der Chemtrail-Anhänger wird damit die Existenz von Chemtrails indirekt bestätigt. Seriöse Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst, das Umweltbundesamt, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die WHO oder viele andere versichern aber, für Chemtrails gebe es keinerlei wissenschaftliche Beweise. Selbst bei Messungen habe es keine Hinweise auf Giftstoffe gegeben. Von den Quellen, die im Internet von Chemtrails berichten, sei keine wirklich glaubhaft.
Klaus Bradella über die Chemtrail-Bewegung. Man kann das inzwischen so nennen, denn es sind nicht wenige, die an die Verschwörung glauben, die uns aus der Luft vergiften will. Als das Umweltbundesamt vor kurzem die Kondensstreifen der Flugzeuge am Himmel physikalisch erklärte, waren die Reaktionen so heftig, dass die Homepage des Bundesamtes fast in die Knie gegangen wäre. Professor Stefan Rahmstorf, Ozeanologe und Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag nach Potsdam.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Sie sind bekannt geworden, auch weil Sie einer der Leitautoren des IPCC waren, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, in Deutschland bekannt als Weltklimarat. Dieser Weltklimarat ist ein weltweiter Zusammenschluss von Wissenschaftlern unter dem Dach von UNO und Weltorganisation für Meteorologie. Da arbeiten Hunderte, Tausende Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen und tragen das Wissen der Welt zusammen in Sachen Klima. Und es gibt eigentlich seit Jahren einen Konsens, nämlich wir Menschen sind dabei, das Weltklima langfristig zu verändern. Da sind sich die Wissenschaftler einig, oder?
Das ist völlig richtig. Es haben eine Reihe von Studien über die Fachliteratur gezeigt, dass der Konsens zwischen 97% und 98% der Klimaforscher beträgt, die also davon ausgehen, dass die globale Erwärmung von Menschen verursacht ist.
Und dennoch kann ich mit nur einer einzigen Suchanfrage im Internet, ich habe das gerade mal probiert vorhin, tausende Seiten finden, inklusive Artikel aus diversen Medien international, die einen ganz anderen Eindruck erwecken, nämlich dass die Wissenschaft sich in Sachen Klimawandel streitet. Warum ist das so?
Ja, das ist leider richtig. Es wird gezielt hier Verwirrung gestiftet durch Lobbyorganisationen. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Es ist zum Beispiel für die USA aufgezeigt worden, dass zwischen 2003 und 2010 558 Millionen Dollar an Organisationen geflossen sind, die systematisch die globale Erwärmung durch den Menschen verleugnen. Und leider ist es eben auch so, dass viele Medien dieses böse Spiel nicht durchschauen, sondern da noch mitmachen, indem sie immer wieder solche Außenseiterstimmen, die von solchen Lobbyorganisationen gepusht werden, dann denen eine Plattform geben.
Also es gibt Klimaskeptiker, so werden sie genannt, die sagen, sie glaubten nicht, dass der menschgemachte Klimawandel Tatsache ist und wissenschaftlich nachweisbar sei, die gestützt werden von US-Millionen, so ist es. Es gibt die US-Milliardäre Charles und David Koch zum Beispiel, Koch Industries, Öl-, Gas-, Chemiekonzern, 100.000 Mitarbeiter in 50 Ländern, die da Millionen hineinstecken.
Richtig.
Und was kann man dagegen tun?
Na, wir als Wissenschaftler können letztlich nur aufklären. Ich versuche das ja auch in meinem Blog. Und die Argumente widerlegen, wir nennen die Zombie-Argumente inzwischen, weil die wie Untote immer wieder aufstehen, diese längst widerlegten Argumente dieser sogenannten Klimaskeptiker, zum Beispiel das Argument, dass vielleicht die Sonne an der Erwärmung schuld sei.
Das ist tatsächlich so, das kommt immer wieder. Es gibt inzwischen auch in Deutschland Bücher darüber, schon seit Jahren, dass die Sonnenaktivität eigentlich viel gewichtiger sei in Sachen Klimaschwankungen als der Mensch. Ist das nicht so?
Das ist nicht so, weil wir messen ja die Stärke der Sonnenschwankungen und die Strahlung, die zusätzlich durch das Kohlendioxid verursacht wird. Und dieser vom Menschen verursachte Strahlungsantrieb durch das Kohlendioxid ist mindestens ein Faktor 10 größer als die Sonnenschwankungen. Und die Sonne weist natürlich auch gar keinen Trend zu verstärkter Aktivität auf in den letzten 50 Jahren, sondern im Gegenteil. Nicht zuletzt heißt eines dieser beliebten Klimaskeptikerbücher ja die kalte Sonne. Denn die Sonnenaktivität war in den letzten Jahren besonders schwach. Trotzdem haben wir ja Rekordtemperaturen in der globalen Mitteltemperatur erreicht. Das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war ja 2014 und das zweitwärmste 2010.
So, wenn da jetzt Millionen hineingesteckt werden in diese Klimaskeptiker-Veröffentlichungen, da hinein, dass in den Medien der Eindruck entsteht, die Wissenschaftler würden sich streiten, obwohl sie sich zu 97% einig sind. Sind das interessengesteuerte Millionen? Also bei dem eben genannten Koch Industries Konzern, da ist es ein Öl-, Gas-, Chemiekonzern, da könnte man das denken. Oder was steckt dahinter?
Also es stecken natürlich interessengesteuerte Gelder dahinter, die Argumente liefern, Pseudo-Expertisen und so weiter. Sie werden aber häufig weitergetragen von Laien, die sich ja auch in den Internetforen immer stark zu Wort melden, die einfach eine, ja, wie soll ich sagen, weltanschaulich-ideologische Gegenposition dort haben. Es erinnert ein bisschen an Galilei, der damals mit seiner Vorstellung, dass die Erde um die Sonne kreist, der auch in massive weltanschaulich begründete Widerstände hineingelaufen ist. Das ist eben leider manchmal so, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Menschen zutiefst gegen den Strich gehen und sie dann lieber wegleugnen wollen.
Aber man könnte jetzt auch sagen, die anderen sind Galileo Galilei. Das heißt, sie vertreten die Mainstream-Meinung, dass der Mensch am Klimawandel tätig beteiligt ist. Und die anderen sind Galileo Galilei und hätten unter Umständen recht?
Ja, ich habe absichtlich das Beispiel Galilei gebracht, weil tatsächlich einige dieser Klimaleugner sich selber gerne mit Galileo vergleichen. Sie vergessen dabei natürlich, dass Galileo ein empirischer Wissenschaftler war, der sich von den Beobachtungsdaten hat leiten lassen und dass seine Gegner ja diejenigen waren, die ideologisch motiviert, insbesondere denke ich an die katholische Kirche, die Realitäten nicht wahrhaben wollten und nicht durch das Teleskop schauen wollten. Galileo hat im Übrigen die führenden Wissenschaftler Europas damals wie Kepler und andere ja auch hinter sich. Die Situation ist jetzt ja mit der Klimawissenschaft vergleichbar. Die führenden Wissenschaftler sind sich alle einig, stoßen aber auf tiefsitzende ideologische Widerstände mit diesen Erkenntnissen, die, muss man einfach auch klar sagen, unbequem für uns Menschen sind. Man muss sich ja eingestehen, dass man hier etwas Schlimmes verursacht und dass man vielleicht auch sein Leben ändern muss. Aber wir sollten aus meiner Sicht uns eher darüber freuen, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird und nicht etwa durch die Sonne oder andere nicht kontrollierbare Einflüsse. Denn wenn das so wäre, wären wir ja hilflos ausgeliefert. Aber es ist ja eine gute Nachricht, dass es in unserer Hand liegt, den Klimawandel auch zu stoppen.
Professor Stefan Rahmstorf, Ozeanologe, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der erwähnte Blog heißt übrigens Klimalounge. Stachel im Fleisch, Sand im Getriebe, wie viel Skepsis brauchen wir? Der Tag in HR2 Kultur. Kennen Sie das Märchen vom Meister Pfriem? Das war auch so einer, Skeptiker oder besser in diesem Fall vielleicht Nörgler. Die Brüder Grimm haben seine Geschichte aufgeschrieben. Hier kommt sie.
Meister Pfriem war ein kleiner, hagerer, aber lebhafter Mann, der keinen Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte Nase hervorragte, war pockennarbig und leichenblass. Sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unaufhörlich rechts und links hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wusste alles besser und hatte in allem Recht. Ging er auf der Straße, so ruderte er heftig mit beiden Armen, und einmal schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, den Eimer so hoch in die Luft, dass er selbst davon begossen ward. »Schafskopf«, rief er ihr zu, indem er sich schüttelte. »Konntest du nicht sehen, dass ich hinter dir herkam?« Seines Handwerks war er ein Schuster, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit dem Draht so gewaltig aus, dass er jedem, der sich nicht weit genug in der Ferne hielt, die Faust in den Leib stieß. Kein Geselle blieb länger als einen Monat bei ihm, denn er hatte an der besten Arbeit immer etwas auszusetzen. Bald waren die Stiche nicht gleich, bald war ein Schuh länger, bald ein Absatz höher als der andere, bald war das Leder nicht hinlänglich geschlagen. »Warte«, sagte er zu dem Lehrjungen, »ich will dir schon zeigen, wie man die Haut weich schlägt«, holte den Riemen und gab ihm ein paar Hiebe über den Rücken. Faulenzer nannte er sie alle. Er selber brachte aber doch nicht viel vor sich, weil er keine Viertelstunde ruhig sitzen blieb.
Fortsetzung folgt. Stachel im Fleisch, Sand im Getriebe, wie viel Skepsis brauchen wir? Der Tag in HR2 Kultur. SkepCon heißt die Konferenz, die die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften regelmäßig veranstaltet. An diesem Wochenende hat sie in Frankfurt getagt und Michael Erhardt hat sich angehört, womit sich die Wissenschaftler dort herumschlagen.
Ein Biologe lobt 100.000 Euro für den Beweis der Existenz des Masernvirus aus und ich hole mir die ab.
So fasst der Arzt Dominik Bardens seinen Vortrag auf der SkepCon zusammen. Aber was bitte nochmal langsam?
Ich bin auf diese Impfgegnerseite von diesem Biologen durch Zufall eigentlich gestoßen und habe das dort gelesen, dass er damit wirbt, es gibt 100.000 Euro für die Existenz der Masernviren und niemand holt sie sich ab. Und das ist also ein Beweis dafür, dass es die Masernviren nicht gibt. Und da ich in meinem Bekanntenkreis ein Kind gesehen habe, das an den Masern verstorben ist, ging mir da die Galle hoch. Ich habe mich unglaublich provoziert gefühlt und habe dann gedacht, die 100.000 Euro hole ich mir doch ab.
Der Arzt schickte dem Biologen zunächst Studien, welche die Existenz des Masernvirus beweisen. Doch der wollte das nicht akzeptieren. Also zog Bardens vor Gericht und bekam Recht. Der Biologe schuldet ihm jetzt eigentlich 100.000 Euro, aber er ist in Revision gegangen, weil er das Urteil des Gerichts nicht akzeptieren wollte. Geschichten wie diese sind es, die die Skeptiker auf den Plan rufen. Sie haben sich organisiert in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWUP, Veranstalter auch der SkepCon. Stefanie Dreifürst ist Mitglied im Vorstand und selbst promovierte Germanistin.
Wir versuchen, dass Menschen mehr Handwerkszeug in die Hand bekommen, um im Alltag sich zu schützen vor zum Beispiel Angeboten wie Wunderheilung oder Quantenheilung, Chakren, die da irgendwie verbessert werden sollen. Also denen ein bisschen zu zeigen, okay, frag doch mal diese Fragen und dann kommst du ein bisschen weiter, als denen einfach zu vertrauen.
Mit Chakren oder jedenfalls so etwas Ähnlichem beschäftigt sich auch Lorenz Meyer. Der Autor hat sich selbst zum Guru ernannt und will der Welt jetzt, Achtung, Sheng Fui bringen.
Sheng Fui ist eine alte Erfahrungswissenschaft, die es bereits vor tausenden Jahren gab. Irgendwann kamen böse Nachahmer, nämlich die Feng Shui-Li-Bahn. Und die haben dann eine Irrlehre in die Welt gesetzt. Sheng Fu ist die eigentliche fernöstliche Lehre, und zwar eine Lehre mit Doppel-E.
Meyer betreibt eine eigene Webseite, auf der er über die wahre Lehre des Sheng Fui aufklärt. Er hat sogar eine Fantasiefigur erschaffen, einen chinesischen Gelehrten, den er Zetang den Älteren nennt. Mit diesem Namen unterschreibt er von ihm frei erfundene Lebensweisheiten, die gut klingen, aber so irgendwie überhaupt keinen Sinn machen. Zum Beispiel:
Lebe jeden Tag, als ob es ein anderer wäre.
Lorenz Meyer amüsiert sich köstlich, wenn jemand auf ihn reinfällt. Doch in einem Punkt wird er ganz ernst.
Da, wo es um kranke Menschen geht und wo kranke Menschen ausgenutzt werden, wo Angehörige und Kranke in falsche Hoffnung gewogen werden, wo Geschäftemacher, wo Quacksalber ins Spiel kommen. Und da hört auch bei mir als Satire-Guru der Spaß auf und dem will ich auf jeden Fall was entgegensetzen.
Dieses Anliegen hat auch der Arzt Dominik Bardens. Wenn er seine 100.000 Euro bekommt aus dem Prozess um die Existenz des Masernvirus, will er die nicht verprassen, sondern:
Ich möchte die 100.000 Euro quasi direkt in Masernimpfungen investieren. Von den Impfgegnern in Impfungen.
Michael Hildebrand über die SkepCon. Wer sind jetzt die Skeptiker? Diejenigen, die sich bei der SkepCon in Frankfurt getroffen haben und sich gegen Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften stellen, oder die anderen, die diese etablierten Wissenschaftler für heimliche Gehirnwäscher halten, die uns alle auf Linie bürsten wollen? Professor Stefan Hartmann, Wissenschaftstheoretiker an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Guten Tag.
Guten Tag.
Griechisch Skeptikos heißt zum Betrachten oder zum Bedenken neigend. Und das ist ja erst einmal nichts Schlechtes. Skeptiker sind die, die nicht alles gleich glauben wollen, die schönes altes 68er-Wort, die hinterfragen sozusagen. Und tatsächlich gibt es doch auch an den wissenschaftlichen Lehrmeinungen so einiges zu hinterfragen. Gibt es nicht tatsächlich diese Mainstream-Lehrmeinungen, die sich irgendwann auch mal wieder ändern in der Wissenschaft und die man durchaus hinterfragen muss?
Es ist auf jeden Fall wichtig, skeptisch zu sein. Und Wissenschaft und auch die Philosophie lebt natürlich von der Skepsis. Wir müssen nur fragen, an welcher Stelle wir skeptisch sind. Man könnte natürlich ganz fundamentale Dinge anzweifeln. Wenn wir jedoch betrachten, wie erfolgreich die Wissenschaft ist, ist es naheliegend, zunächst mal peripherere Aspekte der Wissenschaft anzuzweifeln, falls die Wissenschaft mit den Daten zum Beispiel nicht übereinstimmt. Es gibt ein schönes Beispiel aus der Geschichte der Physik. Im 19. Jahrhundert gab es Abweichungen der Bahn vom Uranus. Diese Bahn stimmte nicht überein mit der vorhergesagten Bahn von der Newtonschen Mechanik, die alle Leute glaubten. Und man könnte natürlich sagen, jetzt haben wir einen Grund, die Newtonsche Mechanik aufzugeben. Das ist aber nicht passiert, was die Leute stattdessen gemacht haben. Sie haben überlegt, was könnte die Abweichung erklären und einen neuen Planeten, Neptun, vorhergesagt. Mhm. Und diese Vorhersage hat sich dann als wahr herausgestellt. Neptun wurde 1846 gefunden und die Newtonsche Mechanik war gerettet. Also eine Strategie könnte sein, zunächst mal periphere Teile einer Theorie anzuzweifeln, falls die Theorie in Schwierigkeiten gerät und nicht gleich die Theorie fundamental in Frage zu stellen, wie das vielleicht andere tun würden.
Heute bauen wir ja riesige Geräte, um dann irgendwelche Teilchen zu suchen, die kein Mensch sehen kann, weil sie so klein sind und vor allem, weil sie nur ganz kurze Zeit existieren und die am Ende dann doch gefunden werden, wie das Higgs-Teilchen.
Ja.
Aber das ist keine Mode, wie ich sie meinte. Also ich gehe mal in einen anderen Bereich, Beispiel Verhaltensforschung. Mhm. Früher hieß es mal, alles ist ererbt. Also du kannst gar nicht anders als deinen Genen nachgehen. Danach kam der Behaviorismus und der hat gesagt, alles ist erlernt. Die Gene haben überhaupt nichts zu sagen und der Mensch ist das, was er lernt. Und das wurde auch an Tierexperimenten nachgewiesen und so weiter und so weiter. Und heute sagen wir, ein Teil sind die Gene, ein Teil ist erlernt und das Sein bestimmt, welche Gene aktiv sind und wozu sie führen. Da ist ein Pendel ausgeschlagen, erst in die eine Richtung, dann in die andere und heute schwingt es irgendwo in der Mitte mit kleinen Ausschlägen nach rechts und links. Moden, oder?
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Wissenschaft am Anfang vielleicht erstmal keine endgültigen Wahrheiten liefert, ja, sondern plausible Hypothesen bereitstellt, die oft auch irgendwie ideologisch infiziert sind. Ja. Behaviorismus und auch dieser Gendeterminismus, da klingt natürlich etwas Ideologisches mit. Aber wir haben auch gesehen, dass sich die Wissenschaft hier quasi selbst korrigiert hat. Ja. Sie sprachen von dieser Pendelbewegung und jetzt sehen wir, dass alles sehr viel komplexer, komplizierter ist und wir uns für einzelne Eigenschaften genau anschauen müssen, welche Beiträge kommen von den Genen und welche Beiträge sind erworben. Und das hat sich ja aus der Wissenschaft selbst heraus entwickelt und es war sicher am Anfang zu früh, alles Geld sozusagen auf den Behaviorismus zu setzen.
Und wie erkenne ich jetzt, was eine Mode ist und was vielleicht gefestigtere, nicht Meinung ist, sondern gefestigtere Erkenntnis? Also wie kann ich das auseinanderhalten?
Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn wir da ein Rezept hätten. Eine Möglichkeit, die gerne probiert wird, ist zu schauen, wie weit neue Hypothesen passen zu dem, was bereits akzeptiert ist. Das nennt man Kohärenz. Ja, wir hätten gerne, dass neue Hypothesen sich irgendwie einfügen in unser größeres Wissenssystem. Wenn das nur unter Schwierigkeiten möglich ist, sollten wir vorsichtig sein. Aber auch das ist keine Garantie. Es kann sein, dass uns neue Beobachtungen in der Wissenschaft zum Beispiel dazu führen, ganz fundamental in Frage zu stellen, was bestimmte wissenschaftliche Theorien sagen. Wir sprechen dann von wissenschaftlichen Revolutionen. Ja, die Quantentheorie war eine solche Revolution. Ne? Bestimmte Experimente ließen sich nicht mehr erklären mit Hilfe der klassischen Physik und wir wurden dann gezwungen, sozusagen die klassische Physik aufzubauen. auszugeben. Also Kohärenz ist zunächst mal ein Kriterium, es ist allerdings ein eher konservatives Kriterium, aber sicher ein vernünftiges Kriterium.
Nicht schlecht, wenn man eins hat.
Ja, genau. Aber wenn dann mehr und mehr gegen die Theorie spricht und die Gemeinschaft der Wissenschaftler das mehr und mehr sieht, dass die Theorie in Gefahr gerät, dann entwickelt sich aus der Wissenschaft selbst oft heraus alternative Theorien werden entwickelt.
Klar. Wir lernen, auch Wissenschaft ist eigentlich Theorie. Professor Stefan Hartmann, Wissenschaftstheoretiker an der LMU in München. Recht herzlichen Dank. Okay. Stacheln im Fleisch, Sand im Getriebe. Wie viel Skepsis brauchen wir? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Märchen vom Meister Pfriem.
Richtete man ein neues Haus auf, so lief Meister Pfriem ans Fenster und sah zu. Da vermauern Sie wieder den roten Sandstein, rief er, der niemals austrocknet. In dem Haus bleibt kein Mensch gesund. Und seht einmal, wie schlecht die Gesellen die Steine aufsetzen. Der Mörtel taugt auch nichts. Kies muss hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch, dass den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt. Er setzte sich und tat ein paar Stiche. Dann sprang er wieder auf, hakte sein Schurzfell los und rief, »Ich will nur hinaus und den Menschen ins Gewissen reden.« Er geriet aber an die Zimmerleute. »Was ist das?« rief er. »Ihr haut ja nicht nach der Schnur. Meint ihr, die Balken würden gerade stehen? Es weicht einmal alles aus dem Fugen.« Er riss einem Zimmermann die Axt aus der Hand und wollte ihm zeigen, wie er hauen müsste. Als aber ein mit Lehm beladener Wagen herangefahren kam, warf er die Axt weg und sprang zu dem Bauer, der nebenher ging. »Ihr seid nicht recht bei Trost«, rief er. »Wer spannt junge Pferde vor einen schwer beladenen Wagen? Die armen Tiere werden euch auf dem Platz umfallen.« Der Bauer gab ihm keine Antwort, und Pfriem lief vor Ärger in seine Werkstätte zurück. Als er sich wieder zur Arbeit setzen wollte, reichte ihm der Lehrjunge einen Schuh. »Was ist das wieder?« schrie er ihn an. »Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt die Schuhe nicht so weit ausschneiden? Wer wird einen solchen Schuh kaufen, an dem fast nichts ist als die Sohle? Ich verlange, dass meine Befehle unmangelhaft befolgt werden.« »Meister«, antwortete der Lehrjunge, »ihr mögt wohl recht haben, dass der Schuh nichts taugt, aber es ist derselbe, den ihr zugeschnitten und selbst in Arbeit genommen habt. Als ihr vorhin aufgesprungen seid, habt ihr ihn vom Tisch herabgeworfen, und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es aber ein Engel vom Himmel nicht recht machen.«
Fortsetzung folgt. Zurück zum Internet, mit dem wir die Sendung über die Skepsis heute begonnen haben. Das Internet als Plattform für alle möglichen Verschwörungstheorien, für schön einfache oder für gefährlich einfache Weltbilder. Wie finde ich heraus, was von dem, was da behauptet wird, etwas mit der Realität zu tun hat und was reines Konstrukt ist? Vielleicht auch mit Hilfe des Internets? Genau das versucht ein Projekt in hessischen Schulen, das sich Marie-Kathrin Fromm angeschaut hat.
Die Erde ist eine Scheibe. Na gut, so weit gehen Verschwörungstheoretiker dann doch nicht, aber einige behaupten immerhin im Netz, dass die Erde innen hohl ist und dass man an den Polen in das Innere der Erde kommen kann. Ob da tatsächlich was dran sein könnte, versuchen Schüler per Webrecherche herauszufinden. Es sind 8 Klässler der Geschwister-Scholl-Schule in Rottgau.
Ich suche jetzt gerade nach einem Erdkundebuch online und ich bin gerade auf die Seite Klett gestoßen und ja, die Seite ist schon seriös für mich, da ich den Verlag auch schon aus Schulbüchern oder sonstiges kenne.
Ich würde mir Berichte von den verschiedensten Leuten, Geologen oder, keine Ahnung, Erdkundelehrern oder wer auch immer anhören, durchlesen und dann daraus mir ein eigenes Bild machen.
Denn genau das ist das Ziel der digitalen Helden. Die Initiative kommt aus Frankfurt und will Schülern vermitteln, wie sie sich im Internet verhalten und mit Informationen umgehen sollten. Denn im Netz kursiert so einiges, erzählt David.
Ja, also es werden ja immer Aliens gesichtet angeblich oder irgendwo UFOs. Das ist ein sehr großes Thema. Oder es gibt zum Beispiel auch im Internet einen YouTube-Channel, der heißt Streng Geheim, wo auch verschiedenste Verschwörungstheorien genannt werden.
Um zu unterscheiden, was wahr ist und was Unsinn, werden er und einige Klassenkameraden zu Mentoren ausgebildet und sollen dann ihr Wissen an die jüngeren Schüler weitergeben. Das erklärt Florian Borns von den digitalen Helden.
Es ist immer sehr wichtig zu wissen, ob etwas wahr oder falsch ist, weil man damit zum souveränen, mündigen Bürger wird in der digital vernetzten Gesellschaft. Und wenn man das nicht ist, dann kann einem ja irgendwas einfach erzählt werden und man glaubt das einfach. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden kann. Das gehört zur Demokratie, das gehört zum selbstbewussten, mündigen Bürger.
Die Schüler lernen nicht einfach blind irgendeiner Quelle zu trauen, sondern mehrere Quellen zu nutzen und sie miteinander zu vergleichen. Außerdem ist natürlich entscheidend, ob die Quelle auch seriös ist. Doch das ist heute nicht immer leicht zu entscheiden, sagt Florian Borns.
Die Fallen sehe ich, wenn die Medien sehr emotional zusammengeschnitten sind, dass sie etwas auf den Punkt bringen. Gerade bei politischen Themen, wenn es in Richtung Terrorismus geht oder auch Weltuntergang, wo man sozusagen sagt, oh, da geht die Welt unter, pass mal auf. Und es vielleicht sogar noch witzig gemacht ist, dann teilen das vielleicht Jugendliche, ohne sich genaue Gedanken zu machen.
Deshalb sollen die Jugendlichen grundsätzlich kritisch mit Infos aus dem Netz umgehen und erst einmal selbst darüber nachdenken, ob etwas plausibel erscheint oder nicht. Viele Verschwörungstheorien erledigen sich so von selbst. Bei kniffligen Fragen hilft aber dann nicht nur die Recherche im Netz, sondern natürlich sollen Jugendliche auch außerhalb der Online-Welt über die Fragen diskutieren und sich Rat holen, bei Freunden, Lehrern und Eltern.
Merke, um das Internet zu überprüfen, muss man es am Ende verlassen. Aber bleiben wir noch mal kurz in den geschlossenen Welten des Internets und der Weltbilder mit Professor Gerd Gigerenzer, Psychologe, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und Autor unter anderem des Buches Das Einmaleins der Skepsis. Guten Tag, Herr Professor Gigerenzer.
Guten Tag.
Als mein Kollege Klaus Pradella recherchierte für den Beitrag, den wir als Auftakt dieser Sendung heute gesendet haben, über die Chemtrails, da hat er versucht, mit einer der Bürgerinitiativen ein Interview zu bekommen, die behauptet, die Kondensstreifen der Flugzeuge seien in Wahrheit eine Giftattacke auf uns alle. Die Antwort war dann die, mit dem Hessischen Rundfunk reden wir nicht, das ist Lügenpresse, darauf sind wir stolz, und der verlängerte Arm von BND und NSA, das ist Unsinn. Und das war die Antwort. Was macht man in so einem Fall?
Ich glaube, da können Sie wahrscheinlich nicht sehr viel machen. Das Problem scheint zu sein, dass es immer wieder Gemeinschaften gibt von Personen, die solche Verschwörungstheorien haben. Und es ist gar nichts Neues. Man kann das über Jahrhunderte hinweg zurückverfinden. Also UFOs, Weltuntergang, Aliens oder vor kurzem 2012 der Maya-Kalender, der angeblich das Ende der Welt beleuchtete.
Ich erinnere mich, stimmt.
Das geht so weiter. Wir leben einfach zum Teil immer noch geistig, oder einige von uns leben geistig im Mittelalter. Und man sucht nach sehr seltsamen Sicherheiten, wo man so eine Gruppenidentität aufbauen kann.
Das heißt, es handelt sich um geschlossene Weltbilder, in die Außenstehende nicht eindringen können, weil sie, wir haben das ja selbst erfahren, indem sie es versuchen, dann zum Feind werden.
Ja, und also Menschen neigen ja immer dazu, zwischen uns und den anderen zu unterscheiden. Und das ist auch ganz gut so, weil da hat man einen gewissen Ansporn für Entwicklung. Auch Wissenschaft funktioniert so. Nur in diesen Fällen scheint es sozusagen das Ende des Denkens zu bedeuten, wenn man sich nicht mal mit dem Hessischen Rundfunk auseinandersetzen möchte.
Ist das eine Form von kollektiver Paranoia, also Verfolgungswahn, der auf eine ganze Gruppe übergreift?
Ja, also manchmal ist es ja so, dass viele von uns suchen ja einen Sinn im Leben, und wenn man keinen hat, dann sucht man sich oft einen Sinn in sehr seltsamen Dingen und gerade in Gruppen, die ein klares Feindbild haben. Und das ist vielleicht das Schlimmste, was uns passieren kann, ein klares Feindbild zu haben.
Sie meinen das ganz generell, was uns Menschen passieren kann?
Ja, denn dann verliert man sich selbst aus dem Spiegel, aus dem Blickfeld.
Wenn man dieses Feindbild haben will, wenn man sich so ein Feindbild sucht, warum macht man das?
Also Menschen streben ja dazu, zu einer Gruppe zu gehören, akzeptiert werden. Das findet man im Internet ja genauso. Also vieles, was im Internet passiert, ist ja nichts Neues, sondern die alte Psyche, nun mit neuen Methoden. Mhm. Und das ist auf der einen Seite etwas sehr Menschliches und erlaubt uns viele positive Erfahrungen, aber es hemmt manchmal, unabhängig zu denken. Denn wenn man einer solchen Verschwörungsgruppe angehört und jetzt zu denken beginnt, dann ist man sehr wahrscheinlich draußen. Also, und man verliert seine Freunde.
Also man wird dann ausgestoßen aus der Gruppe, heißt das. Und dann hat man die ganze Arbeit des Hineingehens umsonst gemacht. Hat es was mit Sicherheitsdenken zu tun? Sicherheit suchen, sich in der Gruppe sicher fühlen?
Ja, sehr. Also es ist ja immer bezeichnend, dass gerade in solchen Gruppen eine Illusion der Gewissheit besteht. Man weiß genau, wer Recht hat, und Argumente, die zählen ja gar nicht. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen Tendenz, nach zu vielen Sicherheiten zu streben und lernen, mit Ungewissheit zu leben, das ist vielleicht etwas Schweres, aber etwas ganz Wichtiges. Und auch zu verstehen, dass die Zukunft doch ziemlich unvorhersagbar ist und immer wieder Überraschungen bringt.
Das heißt, das wäre der Bildungsauftrag, um mal nochmal zurückzukommen auf die Schüler von vorhin, das wäre der Bildungsauftrag, die Illusion der Gewissheit loswerden.
Ja, und eine gesunde Portion zu zweifeln. Eine gesunde Portion Zweifel zu haben, kritisch zu denken und auch wenn es mal einen guten Freund kostet. Und dann war es halt dann doch kein guter Freund.
Professor Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Recht herzlichen Dank. Stachel im Fleisch, Sand im Getriebe, wie viel Skepsis brauchen wir? Der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt der Schluss des Grimmschen Märchens vom Meister Pfrim, dem Nagel.
Meister Pfrim träumte in einer Nacht, er wäre gestorben und befände sich auf dem Wege nach dem Himmel. Als er anlangte und an die Türe klopfte, öffnete der Apostel Petrus und wollte sehen, wer Einlass begehrte. »Ach, ihr seid's, Meister Pfrim«, sagte er, »ich will euch wohl einlassen, aber ich warne euch, dass ihr nichts tadelt, was ihr im Himmel seht. Es könnte euch übel bekommen.« »Ihr hättet euch die Ermahnung sparen können«, erwiderte Pfrim. »Ich weiß schon, was sich ziemt, und hier ist Gott sei Dank alles vollkommen und nichts zu tadeln wie auf Erden.« Er trat also ein und ging in den weiten Räumen des Himmels auf und ab. Er sah sich um, rechts und links, schüttelte aber zuweilen mit dem Kopf oder brummte etwas vor sich hin. In dem erblickte er zwei Engel, die einen Balken wegtrugen. Es war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter in den Augen anderer suchte. Sie trugen aber den Balken nicht der Länge nach, sondern quer. »Hat man je einen solchen Unverstand gesehen?«, dachte Meister Pfrim. Doch schwieg er und gab sich zufrieden. Er ging weiter und sah einen Wagen, der in einem tiefen Loch stecken geblieben war. »Kein Wunder«, sprach er zu dem Mann, der dabei stand, »wer wird so unvernünftig aufladen? Was habt ihr da?« »Fromme Wünsche«, antwortete der Mann. »Ich konnte damit nicht auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich heraufgeschoben, und hier werden sie mich nicht stecken lassen.« Wirklich kam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. »Ganz gut«, meinte Pfrim, »aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus, viere müssen wenigstens davor.« Ein anderer Engel kam und führte noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn, sondern hinten an. Das war dem Meister Pfrim zu viel. »Tollpatsch«, brach er los, »was machst du da? Hat man je, so lange die Welt steht, auf diese Weise einen Wagen herausgezogen?« Er wollte weiterreden, aber einer von den Himmelsbewohnern hatte ihn am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus. Unter der Pforte drehte der Meister noch einmal den Kopf nach dem Wagen und sah, wie er von vier Flügelpferden in die Höhe gehoben ward.
Soweit das Märchen vom Meister Pfrim. Bei mir im Studio Karl-Heinz Wellmann, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk. Guten Tag.
Guten Abend.
Bis hierhin haben wir hauptsächlich von Skeptikern gesprochen, die eigentlich Verschwörungstheoretiker sind, und davon, wie man sie erkennt und sich mit ihnen auseinandersetzt. Es sind auch schon die anderen erwähnt worden, also die Skeptiker, die sich gegen herrschende Dogmen, gegen Lehrmeinungen auflehnen und so weiter. Und auch von den Moden in der Wissenschaft haben wir gesprochen, die sich irgendwann als solche herausstellen. Die Skeptiker innerhalb der Wissenschaft, die sich von den Lehrmeinungen nicht beeindrucken lassen, die der sprichwörtliche Stachel im Fleisch, so haben wir die Sendung ja überschrieben, sind, müssten die Wahrheitsfindung eigentlich doch relativ gut vorantreiben, oder?
Naja, die werden ja in der Regel nicht ernst genommen und oft auch aus gutem Grund, wie man sagen muss. Außenseitermeinungen sind ja zunächst mal Außenseitermeinungen und die müssen dann schon ein bisschen härter vorgetragen werden oder härter begründet werden als das, was so allgemeiner Konsens ist, vor allen Dingen in den empirischen Wissenschaften, also in den Naturwissenschaften, die ja Experimente machen. Aber ich kann ein Beispiel nehmen, das wirklich total aktuell ist. Am vergangenen Freitag hat eine Fachzeitschrift Nature, ganz hochrangige auf ihrer Webseite, bekannt gegeben, dass auf einem Vortrag in den USA ein in Rumänien gefundener Unterkiefer untersucht worden ist, der Unterkiefer eines 40.000 Jahre alten Homo sapiens, also eines unserer Vorfahren. von dem ein amerikanischer Wissenschaftler, Eric Trinkhaus aus Washington, seit Jahren gesagt hat, das Teil sieht aus wie eine Kreuzung zwischen Neandertaler und unserem Menschen
Homo sapiens. Weil es ein bisschen robuster war, dieser Unterkiefer wahrscheinlich.
Und das ist nie ernst genommen worden. Und er hat publiziert und publiziert. Er hat, man muss es auch wirklich sagen, an vielen Stellen in Europa, überall, wo er hingeguckt hat, hat er diese Kreuzung von Neandertaler und Homo sapiens gesehen. Deswegen hat man sich da fast lustig gemacht drüber, weil er das überall vermutet hat. Aber jetzt ist eben genau dieser eine Knochen aus Rumänien untersucht worden. Und siehe da, man hat festgestellt, dass zwischen 5% und 10%, vielleicht sogar noch mehr, der Erbanlagen dort tatsächlich vom Neandertaler stammen. Das heißt, es ist eine Kreuzung gewesen, die, wo man jetzt im Moment sagt, vor 5, 6 Generationen vor dem Tod dieses Menschen zustande gekommen ist.
Also ein Mischling.
Ein Mischling, der vorhergesagt worden ist sozusagen, der dadurch, dass der Herr Trinkaus, also Professor ist er natürlich in Washington, immer darauf hingewiesen hat, Leute, guckt euch diesen Knochen an, der ist was Besonderes. Und man hat ihn jetzt in der Tat untersucht, genetisch, die Methode gibt es jetzt, und hat gesagt, ja, der hat recht gehabt.
Jetzt 20 muss man,
Jahre, nachdem er angefangen hat, davon zu erzählen.
Jetzt muss man wissen, die Lehrmeinung war bis eben, das gibt es gar nicht. Es gibt keine Mischlinge zwischen Neandertalern und Homo sapiens.
Nicht in Europa.
Wenn überhaupt, dann muss das irgendwo im heutigen Israel im Nahen Osten geschehen sein. Also hier hat es das gar nicht gegeben. Das war die Lehrmeinung. Weg ist die Lehrmeinung.
Die ist jetzt seit vergangenem Freitag zumindest im Internet. Aber es gibt, die Skepsis bleibt beim Herrn Wellmann zumindest, dem Redakteur hier im Hessischen Rundfunk, solange es nicht publiziert ist in einer Fachzeitschrift. Das ist sozusagen das, was man immer dazu sagen muss. Und dann ist es zwar in der Welt gesetzt, aber es ist noch nicht amtlich sozusagen. Also die Publikation in der Fachzeitschrift ist das, was wichtig ist und was meistens untergeht. Es gibt eine eiserne Regel in den Naturwissenschaften. Glaube nie einer Studie, die nur einmal gemacht worden ist. Eigentlich bedürfte es in jedem Einzelfall eine Veröffentlichung, also einen wissenschaftlichen Nachweis, auch noch dem Nachweis an einer zweiten Stelle, eine zweite Universität mit zweiter Arbeitsgruppe, die unabhängig das Gleiche herausfindet. Das gibt es in dieser Form selten. Eines der wirklich tollen Beispiele dafür, dass so gearbeitet wird, sich selbst abzusichern, sind die Physiker. Hier in Darmstadt beispielsweise die Gesellschaft für Schwerionenforschung, die heute anders heißt, Helmholtz-Zentrum. Die haben überschwere Atome produziert, künstliche Atome mit ganz kurzer Lebensdauer nur. Das haben die hingekriegt, ein paar Mal, aber amtlich sozusagen wissenschaftlich anerkannt war es erst, nachdem es in Russland oder in Amerika in einer ähnlichen Einrichtung reproduziert wurde. Das sind ganz harte Regeln, die in der Physik, in diesem Bereich der Kernphysik gemacht wird, oft in den anderen Disziplinen gar nicht.
Aber nochmal zurück zu unserem Vorfahren und der offenbar ein Mischling mit einem Neandertaler oder einer Neandertalerin war. Hat der Professor, der immer gesagt hat, das gibt es, diese Mischlinge, und die Lehrmeinung, der gegen die Lehrmeinung den Stachel gelöckt hat, diese Untersuchung selber gemacht oder haben die anderen sie gemacht?
Es war eine andere Arbeitsgruppe. Er selber ist nicht Genetiker, sondern er ist jemand, der sich die sozusagen die Knochen von außen anschaut.
Also die haben dann ihre eigene Lehrmeinung zerstört.
Richtig, ja, ja. Es sind Genetiker, es sind ja nicht die Anthropologen. Die Paläoanthropologen gucken sich die Knochen an und interpretieren die Knochen und sagen, der Neandertaler und der moderne, anatomisch moderne Mensch, die sehen so unterschiedlich aus. Das kann man eindeutig unterscheiden.
Wahrscheinlich wollten die auch nachweisen, dass es doch ein rein rassiger, in Anführungsstrichen, Homo sapiens war, oder?
Dieses ist mein Verdacht auch, aber wie gesagt, ist noch nicht als Studie publiziert, sondern nur als Ergebnis von einem Vortrag bisher.
Also fragt man sich, ist nicht dieser Zweifler nötig gewesen, um den Selbstzweifel bei den anderen überhaupt hervorzubringen?
In diesem Fall ganz sicher, weil man ganz gezielt den Knochen, also einen der Knochen untersucht hat, von denen es eben schon lange heißt, es könnte ein Mischling sein. Das hat man gezielt gemacht und in diesem Fall, ja, das war ein sozusagen ein Treffer von 100%, der ja die Schulbücher umschreiben wird.
Na, das wird ein bisschen dauern, weil die Schulbücher machen immer ganz, ganz langsam hinter der Wissenschaft her. Karl-Heinz Wellmann, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk, vielen Dank. Skeptikos, habe ich schon gesagt, kommt aus dem Griechischen und bedeutet zum Betrachten, zum Bedenken neigend. Andere Bedeutungsdeutung. Skeptizismus ist, Zitat, intellektuelle Unverbindlichkeit, fehlender Glaube an die Kraft revolutionärer Bewegungen, aus geistiger Unbeweglichkeit herrührende Unfähigkeit, auf schwierige Klassenkampfsituationen zu reagieren. So stand das im offiziellen philosophischen Wörterbuch der DDR. Hat, wie wir wissen, nicht dauerhaft geholfen.
Die Literatur der DDR steckt voller Skepsis gegenüber der von oben verordneten Linie. Von den frühen Produktionsstücken aus den späten 50er und frühen 60er Jahren, von Peter Hacks und Heiner Müller bis zu den Texten von Christa Wolf, Volker Braun, Christoph Hein, die kurz vor der deutschen Vereinigung entstanden. Der Zweifel äußert sich entweder direkt gegenüber den Autoritäten, die Stalin, Partei, Klassenkampf oder Revolution hießen, oder tarnte sich und unterminierte subversiv die autoritäre Ordnung des Alltags. In Christa Wolffs Erfolgsroman »Nachdenken über Christa T.« heißt es scheinbar unscheinbar:
»Ich drehte den Kopf und starrte die Neue an, die kein Schulfach nennen wollte, das sie am liebsten hatte, weil sie am liebsten in den Wald ging. Verrat lag in der Luft. Aber wer verriet, wer wurde verraten?«
Zweifel und Skepsis, so dekretiert die autoritäre Ordnung, führen zum Verrat. Im offiziellen Jargon heißen sie Abweichung, und zwar vor der einen, einzigen und richtigen Linie. Wer skeptisch ist, stellt nicht gleich das ganze System in Frage. Er will es nur genauer wissen, mögliche Einwände vorbringen und diskutieren. Doch wer nur ein klein wenig an der verordneten Linie, wer etwa schon am Schulfach zweifelt, rüttelt bereits an den Fundamenten. Schließlich könnte das Fach nicht nur Mathe oder Physik, sondern auch Philosophie heißen. Und dort werden historischer und dialektischer Materialismus, kurz Histomat und Diamat, gelehrt. Und wer die nicht lernen will, hat vermutlich vor, mit dem Feind zu konspirieren. Folgerichtig konzentrieren sich große Teile der Literatur auf Fragen des Alltags und der persönlichen Identität. Es sind oft Geschichten von einem alten Idioten, der ich heißt, wie Volker Braun einmal schrieb. Und dieser alte Idiot verspürt zunehmend Probleme, Ereignisse und Parteilinien in Einklang zu bringen. In Christa Wolffs Buch Störfall über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl heißt es:
Die Artstrahlen, von denen ich rede, sind gewiss nicht gefährlich. In einer mir unbekannten Weise durchqueren sie die verseuchten Luftschichten, ohne sich anzustecken. Das Fachwort ist kontaminieren. Auf diese Weise, die sich der Sprache entzieht, stehen sie jetzt deiner schwächer werdenden Kraft bei. Darauf sollst du dich verlassen. So ist es verabredet.
Verlassen und verabredet sind hier die Codewörter für die Parteidoktrin, die nicht direkt, sondern nur in dieser Umschreibung in Frage gestellt wird. Subjektive Erfahrungen und Gewissheiten werden beschrieben. Und dann wird nahegelegt, dass diese mit der SED-Linie kollidieren. Der Dramatiker Heiner Müller hatte einmal eine geniale Idee, wie man die Skepsis wieder ins Spiel bringen könnte. Sein Stück Wolokolamska Chaussee 4 beginnt mit den Worten:
Ich wachte auf und alles war in Ordnung. Genosse Ober, alles ist in Ordnung. Kein Vorfall, keine Ordnungswidrigkeit und kein Verbrechen. Unsere Menschen sind, wie sie im Buch und in der Zeitung stehen.
Das will ich sehen, entgegnete der Genosse Ober argwöhnisch. Skepsis ist staatsoffiziell unerwünscht. Da nehme ich das doch mal wörtlich, dachte sich Müller, und schreibe, dass es keinen, aber auch wirklich gar keinen Grund für irgendeine Form von Unglaube oder Zweifel gibt. Und was passiert? Der Genosse kann's nicht glauben. Müllers Pointe provoziert Skepsis beim Parteikader. Also gerade bei dem, der aufpassen soll, dass solche Sachen nicht beim Volke einreißen.
Marius Kaller über die Skeptiker, die am Ende einen ganzen Staat zum Einreißen gebracht haben. Christoph Quatsch, Theologe, Philosoph und Publizist, guten Tag.
Ja, grüß Sie, Herr Fehn.
Lassen Sie uns am Schluss der Sendung über die Skeptiker mal mehr als Staaten zum Einsturz bringen, nämlich gleich ganze Weltbilder. Schon erwähnt wurde mehrfach Galileo Galilei und dass die Erde eben doch keine Scheibe und auch nicht hohl ist. Waren diese Galileos, Kopernikus, Brunos dieser Welt Skeptiker einfach nur, die das herrschende Dogma, in diesem Fall der Kirche, nicht mehr hinnehmen wollten? Nein, die waren mehr, die waren Wissenschaftler.
Ja, sie waren unzweifelhaft Wissenschaftler und sie waren Wissenschaftler, die halt ihre eigenen Versuche machten, die ihre eigenen Beobachtungen anstellten und die zu Ergebnissen kamen, die sie halt skeptisch werden ließen im Blick auf das, was die offizielle Doktrin der Kirche oder auch der Wissenschaftsapparate der damaligen Zeit war. Und so konnten sie gar nicht umhin, das bestehende Paradigma in Frage zu stellen und da das ein oder andere Fragezeichen an den Rand zu malen.
Das heißt, sie hatten Fragen plötzlich an das, was als herrschende Meinung vertreten wurde von der Mehrheit.
Sie hatten zunächst mal Beobachtungen angestellt und sie hatten Erkenntnisse gewonnen. Und das ist letztlich das, was immer zu wissenschaftlichen Veränderungen oder auch Revolutionen führen kann, nicht? Das können wir heute auch wieder beobachten oder wir haben es unlängst beobachten können in der Quantentheorie. Neue Erkenntnisse werden gewonnen, man hat neue Beobachtungen, man hat neue Messergebnisse und die fügen sich einfach nicht in das Koordinatensystem, das man bereits kennt und mit dem man vertraulich arbeitet, ne? Und nun wachsen daraus Fragen, weil irgendwie muss man sich einen Reim auf das machen, was man da entdeckt hat. Und diese Fragen sind es letztlich, aus denen sich dann die Skepsis nähert.
Und diese Fragen, die sind der Anfang eigentlich? Nein, die Beobachtung ist der Anfang.
Die Beobachtung ist der Anfang und aus der Beobachtung erwächst eine Frage, eben weil das alte bestehende System fragwürdig geworden ist.
Wenn wir jetzt mal vor diese genannten Herren Astronomen zurückschauen in die Geschichte, da gab es Skeptiker schon lange vorher, die Fragen gestellt haben, die immer Fragen gestellt haben an die politische Gemeinschaft, an die Politik, die gemacht wurde, an aber auch die Natur. Das heißt, sie sind mit Fragen vorgegangen. Schon die alten Griechen stellten gerne alles in Frage. Sokrates, war der ein Skeptiker?
Sokrates war in gewisser Hinsicht ein Skeptiker, aber seine Skepsis war doch etwas anderer Art als diese wissenschaftlich-methodische Skepsis, von der wir gerade gesprochen haben. Was bei Sokrates bemerkenswert ist, ist, dass er wirklich jeden und alle in Frage stellte und sich damit natürlich auch unbeliebt gemacht hat. Bei Sokrates kann man tatsächlich dieses subversive Element der Skepsis beobachten, das allen Diktatoren und allen autoritären Regimes immer ein Dorn im Auge gewesen ist, wie er ihr letzter Beitrag auch dargestellt hat. Aber was Sokrates von den wissenschaftlichen Skeptikern unterscheidet, ist, dass er nicht eine mögliche neue Theorie in der Rückhand hatte. Sondern die Skepsis von Sokrates zielt immer darauf, wirklich einen offenen Raum zu schaffen, einen Freiraum.
Also sie war nicht interessengeleitet?
Es ist nicht interessengeleitet, nein. Oder wenn es ein Interesse bei Sokrates gibt, dann ist es eben genau dieses Interesse, die Aporie, also die Ausweglosigkeit herbeizuführen. Das heißt, Menschen in gewisser Hinsicht aufzubrechen in ihren oft verkrusteten Denkgewohnheiten, in den konventionellen Mustern, in denen sie sich bewegen, um ihnen damit eine Chance zu geben, einen frischen, vielleicht neuen und echteren Blick in die Welt zu werfen.
Das kann man jetzt durch die Jahrhunderte verfolgen und dann kommt man irgendwann zur Aufklärung, wo der Zweifel sozusagen Methode wird und der Paradigmenwechsel auch in der Wissenschaft propagiert wird, richtig, ja?
Also richtig ist, die philosophische Skepsis, die über Sokrates begründet worden ist, die findet eine neue Auflage in der methodischen Skepsis, die René Descartes zu Beginn der Aufklärungsphilosophie oder sagen wir mal zu Beginn des Rationalismus am Anfang der Neuzeit etabliert hat. Der ging ja nun so vor, dass er sich einfach fragte, gibt es überhaupt irgendetwas, was ich nicht in Frage stellen kann, wobei er dann am Ende zu dem Ergebnis kam, ja, es gibt so etwas, nämlich den Umstand, dass er selber skeptisch ist, beziehungsweise dass er zweifelt, sodass er dann zu seinem berühmten Dubito ergo sum, ich zweifle, also bin ich, kam, was dann als Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, Geschichte gemacht hat. Aber interessant ist auch hier, die Richtung, die Descartes verfolgt, ist eine andere als Sokrates. Nicht? Descartes ging es darum, durch seinen methodischen Zweifel, durch diese methodische Skepsis Sicherheit zu gewinnen. Aber Sokrates im Gegenteil möchte gerade allen Sicherheiten den Abschied erklären und einen offenen, unsicheren Bereich schaffen, weil das eigentlich der Verfasstheit unseres Menschseins viel mehr entspricht. Ja. Denn es gibt für uns keine verbindlichen Sicherheiten und keine verbindlichen Gewissheiten.
Wer die Gelassenheit hat, sich aus der Sicherheit herauszubegeben, der erreicht diesen offenen Raum. Das ist es. Das widerspricht aber dann überhaupt, dass es herrschende Paradigmen, also Lehrmeinungen überhaupt geben darf. Die dürfte es ja dann gar nicht geben.
Naja, geben darf es sie schon, wir müssen uns bloß ihrer Vorläufigkeit bewusst sein. Wir können eigentlich ja nicht umhin, als dass wir uns eben auch Koordinatensysteme schaffen, mit deren Hilfe wir uns in der Welt verorten und überhaupt versuchen, uns die Welt begreifbar und fassbar zu machen. Aber diese Koordinatensysteme, und das ist eben das, was letztlich auch die moderne Wissenschaft immer wieder lehrt und auch die Wissenschaftstheorie, wie etwa bei Karl Popper, diese Koordinatensysteme sind immer Menschenwerk. Sie sind immer letztlich etwas, was Menschen als Interpretation hervorgebracht haben und was deswegen niemals das letzte und allgemein verbindliche Wort sein kann.
Und deshalb denken wir bitte daran, wenn das nächste Mal irgendetwas, egal was, alternativlos ist. Christoph Quatsch, Theologe, Philosoph und Publizist, recht herzlichen Dank. Stachel im Fleisch, Sand im Getriebe, wie viel Skepsis brauchen wir? Das war das Thema heute im Tag und das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie Lust haben, dann schalten Sie wieder ein. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören unter www.hr2kultur.de. Dort finden Sie uns als der Tag. Und wenn Sie wissen wollen, was wir als nächstes für Themen anpacken, dann können Sie dort unseren Newsletter bestellen. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Der Tag. Bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schwinn.